Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Tag. Ich komme aus dem Proletariat und daraus mache ich keinen Hehl. Das hat der Schauspieler Günter Lamprecht mal gesagt. Und vielleicht war seine Herkunft tatsächlich der Grund dafür, dass er viele seiner Rollen so authentisch spielen konnte. Zum Beispiel die des Franz Bieberkopf in Rainer Werner Fassbinders Serie Berlin Alexanderplatz. Der Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Günter Lamprecht ist, wie jetzt bekannt wurde, vor einigen Tagen gestorben. Wir erinnern gleich an ihn. Zuerst aber geht es an dieser Stelle um den Ring des Nibelungen, wie schon so oft in den vergangenen Monaten hier bei Kultur heute. Denn Richard Wagners Mammutwerk steht gerade hoch im Kurs. Nicht nur die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, sondern auch eine ganze Reihe größerer und kleinerer Opernhäuser haben sich in diesem Jahr an eine Neuproduktion des Rings gewagt. Darunter auch die Staatsoper Unter den Linden in Berlin. In dieser Woche feiern in Berlin nach und nach alle vier Teile des Rings Premiere. Über den Auftakt, das Rheingold, hatte unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs schon Anfang der Woche hier in der Sendung berichtet. Mittlerweile hat er auch noch Teil 2, die Walküre, und gestern Abend Teil 3, den Siegfried, gesehen. Jörn-Florian Fuchs, Sie hatten nach dem Rheingold schon erzählt, dass dieser Ring nicht mehr in der klassischen Wagnerschen Märchenwelt spielt. Also es gibt keine Götter, keine Zwerge, keine Riesen, keine Mythen, sondern der Regisseur Dmitri Tscherniakow hat die Handlung verlegt in ein klinisches Versuchslabor. Bleibt es auch in der Walküre und im Siegfried bei dieser Szenerie?
Ja, und es wird jetzt auch alles etwas deutlicher. Das Ganze ist schon ein Experiment von dem Obergott oder dem Oberforscher Wotan. In der Walküre, da setzt er etwa als Experimentator dieses Geschwisterpaar Siegmund und Sieglinde ins Labor und beobachtet, wie sich das weiterentwickelt. Und im Siegfried, ja, da geht es wirklich um die Frage, was aus einem jungen, wilden Kind, aus einem jungen Mann denn so wird, wenn er eben mehrere Aufgaben gestellt bekommt. Das ist gerade gestern in der Einstiegsszene Siegfried und Mime, finde ich, wirklich sehr, sehr gut, auch von der Personenführung her gelungen, wo man also viel Spielwitz auch erlebt. Es ist ein Kinderzimmer mit Lego-Bausteinen dort aufgebaut, das am Ende dann Siegfried zerstören wird und kaputt schlägt. Und die Problematik, die sich ergibt, auf der einen Seite ist, dass dann doch auf einmal Speer und Schwert auftauchen. Also auf diese Symbole kann dann Tscherniakow doch nicht so ganz verzichten. Und auf der anderen Seite gibt es am Ende des Siegfried für mich die Schwierigkeit, dass da ja die große Szene ist. Siegfried kommt zu Brünnhilde auf den Feuerfelsen und es ist eine der ausgiebigsten und gedehntesten Liebesszenen in der Opernliteratur, 45 Minuten. Und das sind halt sehr ernste Motive und sehr ernste Momente, die da eine Rolle spielen. Und das karikiert die Regie doch ziemlich oder lässt es dann auch am Schluss wirklich im szenischen Stillstand enden. Mhm. Also das ist so ein bisschen ein kleines Fragezeichen, das ich da mache. Mhm.
Dann kommen wir vielleicht mal zur Musik. Am Pult steht Dirigent Christian Thielemann, der eingesprungen ist für Daniel Barenboim. Sie waren nach dem Rheingold, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen irritiert, dass es musikalisch dann doch einige Längen gab. Wie war das jetzt in Teil 2 und Teil 3?
Also die Längen, die haben die meisten im Publikum sehr geschätzt, offenkundig. Es gab bei beiden Teilen wieder einen immensen Jubel und eben auch, muss man immer an der Stelle sagen, ja, Daniel Barenboim, ihm geht's nicht gut und die Diskussion läuft schon heiß. Wer könnte eventuell Nachfolger werden? Das Publikum hat hier mit den Händen und den Füßen abgestimmt, wen es gerne hätte. Ich habe immer noch die Schwierigkeit, dass bei einigen Momenten Thielemann das Ganze irrsinnig dehnt. Es ist nicht wirklich zerdehnt, aber es ist mir zu lang, zu langatmig. Ich bin sowieso der Meinung, da werden jetzt einige aufschreien, die das hören, gerade am Ende des Siegfried, es sollte gekürzt werden. Man macht bei allen Komponisten, Komponistinnen Striche, außer beim heiligen Richard Wagner. Und da ist so viel eh schon Redundantes in der Musik. Und wenn das dann auch noch so zelebriert wird und so elegisch wird, dann ist es für mich ein bisschen zu viel letztendlich. Aber insgesamt ist das in vielen Details und auch in der Strahlkraft, in den Farben wirklich ein großes, großes Erlebnis. Mhm. Auch was die Sängerbesetzung betrifft. Wir hören jetzt mal Andreas Schager als Siegfried.
Das also ist Andreas Schager als Siegfried an der Berliner Staatsoper. Nun gab es gegen diese Ringinszenierung im Laufe der Woche allerdings auch Proteste, und zwar von Tierschützern. Die Bühne ist ja, wie gesagt, ein Versuchslabor, und in diesem Labor standen wohl auch Käfige mit echten Kaninchen. Das ist Tierquälerei, sagen die Tierschützer. Wie hat die Staatsoper reagiert auf diese Vorwürfe?
Also mit einem ganzen Katalog an Antworten, was man im Vorfeld gemacht hat, dass in den Käfigen zum Beispiel zwei Tiere sind, die sich gut kennen. Das ist eine Agentur in Berlin, die das Ganze macht. Es gibt immer wieder Tiere für Film und Fernsehen und hier halt auch mal für die Bühne. Also hier wurde, denke ich, alles eingehalten, was eingehalten werden muss. Ich persönlich finde es zwar verzichtbar, so zu arbeiten mit Tieren auf der Bühne, aber ich denke, dass hier alle ethischen Standards in Ordnung sind, und dieser Vorwurf der Tierquälerei, der geht aus meiner Sicht wirklich fehl. Es kann aber sein, dass die Tierchen in den kommenden Aufführungen nicht mehr da sein werden, was man so hört.
Wir werden sehen. Das sagte unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs über Richard Wagners Ring des Nibelungen an der Berliner Staatsoper. Teil 4, die Götterdämmerung, hat dann dort am Sonntag Premiere. Und gar nicht weit von der Berliner Staatsoper ist auch der Schauspieler Günter Lamprecht aufgewachsen, nämlich an der Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte.
Die ersten 15 Jahre, sagen wir, meines Lebens, die habe ich da in Berlin-Mitte verbracht. Ich habe da an jeder Ecke eine Geschichte und habe an jeder Spreebrücke geangelt und gebadet.
Er war also ein echter Berliner und damit prädestiniert für die Rolle, die wohl seine wichtigste werden sollte. 1980 spielte Günter Lamprecht Franz Bieberkopf, die Hauptrolle in Rainer Werner Fassbinders 14-teiliger Verfilmung des Romans Berlin-Alexanderplatz. Günter Lamprecht ist jetzt mit 92 Jahren gestorben, und ich habe vorhin den Filmkritiker Knut Elstermann gefragt, was war das für ein Franz Bieberkopf, den Günter Lamprecht damals in dieser dann ja so berühmt gewordenen Verfilmung verkörpert hat?
Das war wirklich eine großartige Leistung, die man gar nicht genug rühmen kann. Und diese Glaubwürdigkeit hatte zu tun mit seiner Herkunft. Ich bin mir sicher, dass er immer an seine eigene Kindheit dachte. Nicht weit vom Alexanderplatz, Jannowitzbrücke, diese Ecke, das war ja seine Heimat, die er immer wieder beschrieben hat, an die er oft zurückgedacht hat. Also er kannte die Atmosphäre, er kannte die Menschen, er kannte diese Hinterhöfe, er kannte die ganze Stimmung dort. Und das hat er alles aufgenommen. Ich habe das auch deshalb so bewundert, weil es ja eine berühmte Verfilmung schon gab, also mit Heinrich George. Da gab es auch eine Verwandtschaft. Dieses Wuchtige, diese Körperlichkeit, die er mitgebracht hat, dieses proletarisch Direkte. Aber ich finde, dass er ihm auch eine ganz eigene Fassung geliefert hat. Es ist nämlich auch noch ein sehr zerbrechlicher Mann. Es ist ein Mann, der nach Wahrheit sucht, der seinen Weg gehen will, der versucht, die wahren Werte im Leben zu erkunden und der in dieser Welt nicht wirklich gut sein kann. Das ist das große Drama, dieses Franz Bieberkopf. Und wie er das gespielt hat, das ist einfach unvergesslich. Es war auch seiner Zeit voraus, auch diese ganze Serie mit ihrer düsteren Ästhetik. Vielleicht können wir erst heute so richtig begreifen, was Fassbinder da gemeinsam mit diesem großen Schauspieler geschaffen hat.
Günter Lamprecht hat daneben noch in vielen weiteren Filmen gespielt. Manch einer kennt ihn vielleicht auch noch als Tatortkommissar Franz Markowitz. Ja. Vielleicht nennen Sie uns noch eine oder zwei weitere Rollen, für die Sie Günter Lamprecht auf jeden Fall in Erinnerung behalten werden.
Ja, also ich muss das schon sagen, auch als Berliner, es ist auch der Tatortkommissar. Also was er da geschaffen hat, ist auch wunderbar gewesen. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Filme, diese Tatortfolgen sind entstanden im Umfeld der Wende und im Nachwende Berlin. Das hat ihm erstmal einerseits sehr gut gefallen. Als echter Berliner hat er die Stadt eben wirklich geliebt und hat ganz sensibel, finde ich, aufgenommen, all diese Umbrüche. Das war ja auch so eine Zeit der Freiräume, auch der neuen Verbrechen. Und wie er das als Kommissar ermittelt hat, immer mit so einer Menschlichkeit. Ich habe mit ihm ja auch mal darüber sprechen können, habe ihm mal gesagt, ich wollte ihm nicht schmeicheln, das war wirklich meine ehrliche Überzeugung, Sie sind für mich auch so eine Art Maigret. Und diesen Vergleich fand er wunderbar. Auch Maigret ist ja jemand, der nicht wie Sherlock Holmes so ganz raffiniert, analytisch zum Ergebnis kommt, sondern durch Einfühlung, durch Menschlichkeit, durch Verständnis des anderen. Das zeichnete erstmal ihn selbst als Schauspieler aus, aber auch diese wunderbare Kommissarfigur, die er da geschaffen hat, die übrigens auch viel von ihm selber hatte. Und ich finde es eine der schönsten Kommissarsgestalten, die wir überhaupt haben, die in dem Fall Fernsehgeschichte geschrieben hat.
Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort Menschlichkeit genannt. Mit Blick auf Günter Lamprecht fielen ja auch gerne so Adjektive wie ehrlich, authentisch, bodenständig, geradlinig. Ja. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben ihn auch mehrfach selbst getroffen. Wären das auch so die Wörter, die Ihnen als erstes einfallen würden, um ihn zu beschreiben?
Absolut. Mir fällt noch ein anderes Wort ein. Das ist vielleicht so ganz schlicht und sehr berlinisch, nämlich ein Prachtkerl. Ich finde, das war ein so prachtvoller Mensch. Man hatte erstmal einen riesen Respekt. Ich weiß, das erste Mal ging es auch um Berlin-Alexanderplatz, eine große Veranstaltung, auch mit anderen Schauspielerinnen, die ja alle aus dem Fassbinder-Clan kamen. Er nicht übrigens. Er hatte mit ihm ja schon gearbeitet, aber er stand immer so etwas daneben. Er gehörte nicht zu dieser Clique. Und ich glaube, das war auch gut so, dass er diesen Abstand gehalten hat. Denn mit Fassbinder zu arbeiten, konnte auch zerstörerisch sein. Also er hatte schon auch ein genaues Gespür dafür, was für ihn gut war. Ich hatte einen großen Respekt, auch ein bisschen Angst. Das war völlig unnötig. Alle Adjektive, die Sie eben genannt haben, die stimmen absolut. Also er war ein Superstar, das darf man ja nicht vergessen. Aber er war gleichzeitig jemand, der auf Augenhöhe mit seinem Publikum war und der all diese Wurzeln, die er hatte im proletarischen Berliner Milieu, niemals vergessen hat. Er wusste schon, dass er ein großer Charakterdarsteller ist, aber er hat niemals vergessen, wo er herkam.
Es gab ein recht einschneidendes Erlebnis in Günter Lamprechts Leben, ja, das wir vielleicht auch noch kurz erwähnen sollten. 1999 wurde er bei einem Amoklauf in Bad Reichenhall verletzt. Wie hat sich dieses Ereignis ausgewirkt auf sein Leben und auch auf seine Arbeit als Schauspieler?
Er war absolut tragisch, zur falschen Zeit am falschen Ort und hat ja da auch lange noch gelegen, bis ihm dann geholfen werden konnte. Es war eine Grenzerfahrung, eine Nahtoderfahrung, wenn man so will, weil er plötzlich gespürt hat, wie zerbrechlich auch sein eigenes Leben ist, wie endlich es ist. Und ich glaube, diese traumatische Erfahrung hat ihn nie mehr wirklich losgelassen. Und auch bei diesen Begegnungen mit dem ja doch schon auch sehr alten Mann habe ich das auch gespürt. Diese Zerbrechlichkeit und dieses Wissen um die Endlichkeit auch seiner eigenen Existenz, das hat man gespürt.
So erinnert sich der Filmkritiker Knut Elstermann an den Schauspieler Günter Lamprecht, der mit 92 Jahren gestorben ist. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Film. Der österreichische Regisseur Ulrich Seidel ist bekannt für seine extrem realistischen und oft ziemlich herausfordernden Filme. Seidel zeigt seine Figuren schonungslos in all ihrer Gebrochenheit und arbeitet dafür oft mit LaienschauspielerInnen zusammen. Seit ein paar Wochen allerdings steht Seidel wegen seiner Inszenierungsmethode in der Kritik. Während der Dreharbeiten für seinen Spielfilm Sparta sollen in Rumänien Kinder gefährdet worden sein. Auch sie, LaiendarstellerInnen, die Kinder seien aber nicht ausreichend vorbereitet worden auf die teilweise sehr belastenden Szenen, in denen sie mitspielen sollten, so der Vorwurf. Ulrich Seidel weist das zurück. Der umstrittene Film Sparta ist der zweite Teil eines Doppelfilms, in dem sich Seidel zwei ungleichen Brüdern widmet. Der erste Teil heißt Rimini und läuft jetzt in den Kinos. Es geht darin um einen Schlagersänger, der seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Patrick Wilinski hat Ulrich Seidels Film Rimini gesehen.
Es ist sehr kalt in Rimini an der italienischen Adriaküste. Dort, wo im Sommer Touristenscharen den Strand bevölkern, ist es im Winter gespenstisch und trostlos. Dichter Nebel liegt über den Straßen und in den Hotels herrscht gähnende Leere. Nur manchmal füllen sie sich mit kläglichen kleinen Rentnergrüppchen aus Österreich, die kommen, um ihren großen Schlagergott zu erleben, Ricci Bravo.
Buonasera, sono Ricci Bravo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie heute hier zu Gast habe.
Ricci Bravos beste Zeiten sind lange vorbei. Seinen vom Alkohol aufgedunsenen Körper schleppt er in geschmacklosen Glitzerkostümen von Auftritt zu Auftritt in diverse Hotellobbys und singt dann von der guten alten Zeit, Schlager über Liebe und Leidenschaft, Gefühlsutopien, die in diesem neonlichtgetränkten Rimini so fern wirken wie der Mond.
Rimini, mein Herz ist verloren.
Ein Leben in der Nebensaison, ständig der glorreichen Vergangenheit hinterherjagend, versucht dieser Ricci, seiner brutalen Einsamkeit zu entfliehen. Immer wieder führt ihn diese Suche nach Erlösung in die Arme älterer Damen, die ihren Ricci für gewisse Gigolo-Dienste bezahlen.
La Donna. Ja. Du bist ja wunderschön, du schaust ja aus wie eine Göttin, wie eine Sexgöttin.
Der Gelegenheitssex zahlt zwar Ricci's massive Spielschulden, doch die Kälte und die Einsamkeit bleiben. Dann bricht die Realität in das Leben dieses abgehalfterten Schlagerstars, denn Tessa, seine Tochter, kommt nach Rimini.
Erkennst du mich nicht? Ich bin dein Kind, bin die Tessa.
Doch auch Tessa verheißt keine Erlösung. Sie erpresst ihren Vater, will Geld, sonst droht sie ihm mit Klagen und Gewalt und überschüttet ihn mit Vorwürfen.
Und es hat sich nichts geändert, nichts.
Sehr schön.
Wie eh und je.
Deshalb
Der österreichische Regisseur Ulrich Seidel erzählt in Rimini eine moderne Geistergeschichte. Die glorreiche Vergangenheit der Hauptfigur erweist sich als ultimative Lebenslüge. Denn so toll war es damals nicht, wie sich zeigt, als Richie Bravo seinen dementen Vater besucht, der SA-Lieder singt und die Hand zum Hitlergruß hebt. Es sind Texte, die Richies Schlagerlieder in Bildern und Motiven weitertragen und pervertieren. Es sind Lügen von ewiger Liebe zur Frau, Natur und Vaterland. Rimini ist auch ein Film über versäumte Vergangenheitsbewältigung, die gestörte Vater-Sohn-Verhältnisse hervorbringt, in denen Gefühle immer ausgenutzt werden. Deshalb wird Richie hemmungslos probieren, seinen kranken Vater zu bestehlen.
Ich brauche das Losungswort.
Ja, ja.
Jaguar, du wolltest immer einen Jaguar, Papa.
Rimini ist mit seiner sehr eigenen Mischung von Authentizität, Fremdscham und Sex ein echter Ulrich-Seidel-Film. Und trotz der derzeit erhobenen, massiven Vorwürfe, die sich auch gegen seine Inszenierungsmethode richten, führt dieser Film seine Figuren nicht vor. Seidel erspart uns nichts und ist dennoch fast zärtlich gegenüber seiner Hauptfigur, die dem Laiendarsteller Michael Thomas förmlich auf den Leib geschrieben wurde. Richie Bravos kontinuierlicher Untergang wird mit der Zeit sogar zu einer größeren Metapher auf das Verblassen des Kontinents Europa. Denn fast unbemerkt platziert Seidel in seinen Bildkadern immer wieder afrikanische Flüchtlinge. Sie warten am Rand, sind stumme Beobachter dieses Verfallsprozesses. Sie sind einfach nur da und bereit, in Richie Bravos Haus einzuziehen, es vielleicht sogar mit neuem Leben, Träumen und Energie zu füllen. Doch bevor ihre Geschichte beginnen kann, muss die von Richie Bravo enden. In einem letzten Aufbäumen aus Liebeskitsch und Sehnsuchtslüge, also mit einem Schlager.
So also klingen Schlager in Rimini. Patrick Wilinski war das über den Film Rimini von Ulrich Seidel. So nah dran an der Wirklichkeit, dass es beim Zugucken manchmal fast wehtut. Das gilt für die Filme von Regisseur Ulrich Seidel, das gilt aber auch für den sogenannten Isenheimer Altar von Maler Matthias Grünewald. Dieser Altar ist zwar schon vor über 500 Jahren entstanden, aber Grünewalds Darstellung der Kreuzigung Jesu ist auch heute noch ziemlich eindrucksvoll. Der Isenheimer Altar steht im Museum Unterlinden in Colmar im Elsass. Und das Museum lädt immer wieder zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ein, mit eigenen Werken auf dieses Meisterwerk der sakralen Kunst zu reagieren. Die französische Künstlerin Fabienne Verdier hat die Einladung jetzt angenommen. Ihre Antworten auf Grünewalds Isenheimer Altar hat Marie-Dominique Wetzel in Colmar gesehen.
Dieser Raum nimmt einem wirklich den Atem. Ein Farb- und Lichtrausch wie ein kosmisches Leuchten. 76 Gemälde hängen an den Seiten des großen Saals im Dachstuhl des Museums. Und auf jedem von ihnen ist ein farbiger Kreis zu sehen, umgeben von einem leuchtenden Lichtkranz. Und an der Stirnseite des Saals hängt das riesige Gemälde eines aufsteigenden Luftwirbels. Fabienne Verdier hat diese monumentale, sakral anmutende Serie in den letzten 3 Jahren während der Corona-Pandemie geschaffen. Jede Leinwand ist wie eine Aura, ein Lichtkranz, ein Atemstoß, eine Seele, die sich aus einem sterbenden Körper löst. Als Malerin stelle ich mir den Abschied eines Menschen so ähnlich wie das Erlöschen eines Sterns vor. Jedem einzelnen Bild hat die Künstlerin einen Namen gegeben, Vornamen aus aller Welt, stellvertretend für die vielen Toten der Corona-Pandemie, die oft alleine sterben mussten. Dass ihre Auseinandersetzung mit dem Isenheimer Altar in Colmar gerade in die Zeit der Corona-Pandemie fiel, hat in gewisser Weise gepasst, sagt die Künstlerin. Es hat mich sehr betroffen gemacht und ich habe mich gefragt, ob die Rolle der Kunst nicht auch darin besteht, uns die Angst vor dem Tod, der Dunkelheit, unserer Endlichkeit zu nehmen. Und wenn man das Werk von Grünewald betrachtet, kann man nur bewundern, wie er es schafft, Hoffnung zu vermitteln. Besonders natürlich auf dem Bild der der Wiederauferstehung Christi. Von diesen Farben habe ich mich inspirieren lassen. Und der Isenheimer Altar war ja auch dafür gedacht, dass Kranke durch seine Betrachtung getröstet werden, quasi wie eine Medizin für Seele und Körper. Fabienne Verdier beschäftigt sich schon lange mit dem Kosmos und seiner Energie. Das schlägt sich auch in ihrer Arbeitsweise wider. In einem Video in der Ausstellung kann man beobachten, wie sie mit riesigen Pinseln malt, die von der Decke hängen, und die sie mit beiden Händen über die Leinwand am Boden zieht. Ich versuche, diese universelle Energie aufzunehmen und durch mich durchfließen zu lassen. Es gibt dann keine Trennung mehr zwischen mir und dem Pinsel. Und wenn ich so male, habe ich das Gefühl, viel unmittelbarer arbeiten zu können, eine größere Freiheit im Ausdruck zu haben. Unsere christlich geprägte Sichtweise in Europa hat Fabienne Verdier schon als junge Frau als sehr eingeschränkt empfunden. Deswegen ging sie 1984 als Studentin nach China und wurde die erste ausländische Stipendiatin am Sichuan Fine Arts Institute in Chongqing und blieb 10 Jahre lang. Ihren Werken sieht man die intensive Beschäftigung mit Kalligraphie an, die Reduktion auf das Wesentliche. Auch in ihren übrigen Werken, die an 13 Stationen im ganzen Unterlindenmuseum verteilt sind und in Dialog treten mit den alten Meistern, aber auch der hauseigenen Sammlung moderner Kunst. So kann man in Colmar nicht nur die ganz neuen Arbeiten von Fabienne Verdier entdecken, sondern auch einen beeindruckenden Querschnitt durch ihr früheres Werk sehen. Eine Ausstellung, die die enorme Schaffenskraft der Künstlerin und ihre ganz eigene künstlerische Handschrift auf wirklich beeindruckende Weise zeigt.
Sagt Marie-Dominique Wetzel über die Kunst von Fabienne Verdier, die jetzt im Museum Unterlinden in Colmar zu sehen ist. Und hier fehlen jetzt noch die Kulturmeldungen mit Mascha Drost und es geht um die Künstler von Ruan Grupa.
Zwei Künstler des indonesischen Kollektivs, Sie erinnern sich, Documenta, haben eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg angetreten. Einer Sprecherin der Hochschule zufolge handelt es sich um eine vom Deutschen Akademischen Austauschdienst geförderte Gastprofessur für Reza Avicina und Iswanto Hartono. Die beiden teilen sich seit dem Sommersemester 2022 auch eine Gastprofessur an der Kunsthochschule Kassel. Protest gegen diese Personalie kam von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und ihrem Sprecher Volker Beck. Er nannte es ein fatales Signal für die deutsche auswärtige Kulturpolitik. Jahrtausende alte Tontafeln oder Papyrusrollen sind beständiger als Kunst der letzten Jahrzehnte, denn da handelt es sich oft um elektronische oder digitale Kunstwerke und die sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Magnetbänder lösen sich auf, technische Geräte und Software veralten, es gibt keine Ersatzteile. Ein aktuelles Symposium am ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, fragt, wie man diese Kunstwerke dennoch konservieren kann. Eine Lösung wäre es, diejenigen einzubinden, die sich mit dem Problem herumschlagen müssen, meint Margit Rosen vom ZKM.
Speziell bei solchen Werken ist es wirklich notwendig, dass von Anfang an Restauratoren, Informatiker schon in den Ankaufsverhandlungen eigentlich mit einbezogen werden, dass klar ist, wie ist das Werk beschaffen, kann man es erhalten, zu welchen Bedingungen, dass es einfach da ein ständiges Gespräch gibt. Und im Moment wird alles ohne sozusagen die Kompetenz der Restauratoren erledigt. Und gerade bei elektronischen, digitalen Werken riecht sich das.
Das rächt sich, sagt Margit Rosen vom ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Erfahrung hat man dagegen bei Schriften und Fotografien und so kann sich die Akademie der Künste Berlin über ein neues Archiv freuen, das des ungarischen Schriftstellers und Fotografen Peter Nadosch. Seine Texte und Bilder zeugen von einer außerordentlichen Doppelbegabung und das Nadosch-Archiv sei mit 240 Archivkästen ungewöhnlich umfangreich, heißt es von Seiten der Akademie. Der Bestand reicht zurück bis zum frühesten Prosastück des 11-jährigen Schülers. Dazu kommen sämtliche Werkmanuskripte mit dazugehörigen Entwürfen, Notizen, Materialsammlungen und Fotos. Virtuos und gesanglich das Spiel von Ludwig Güttler. Der Dresdner Trompeter und Dirigent wird Ende dieses Jahres seine aktive künstlerische Tätigkeit beenden, das erklärte er heute. Es sei eine wahnsinnig schwere Aufgabe zu sagen, das war's, er tue es trotzdem kurz vor seinem 80. Geburtstag. Ein Abschiedskonzert in der Dresdner Frauenkirche ist für den 1. Januar nächsten Jahres geplant. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost. Vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Iran-Politik der Bundesregierung und um Reaktionen auf den Friedensnobelpreis. Ich bin Anne Seidel. Ich sage danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.